Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wie es Ihnen heute Morgen gegangen ist. Als ich zu meiner Tageszeitung heute Morgen gegriffen habe, dachte ich, was stimmt denn da jetzt nicht? Und ich habe mal das erste Buch, wie man sagt, mitgebracht. Und ich sehe auf der Titelseite, auf der ersten Seite, einen kleinen Artikel über Corona, der ist vielleicht 4x10 cm hoch. Das ist Seite 1, Seite 2, kein Corona, Seite 3, kein Corona, Seite 4, auch kein Corona, 5 auch nicht. Und auf Seite 6, dann kommt die Schlagzeile, Corona-Kurve könnte wieder abflachen, auf Seite 6 erst. Sowas habe ich lange nicht erlebt. Und wenn man gleichzeitig dann liest, dass offenbar bisher bis zu 70% der gesamten Berichterstattung in den Medien Corona und die Folgen betroffen hat, dann kann das stutzig machen. Nicht zuletzt deswegen unsere Frage heute auch an Sie, meine Damen und Herren. Zu viel? Zu einseitig, wie die Medien über Corona berichten. Andrea Stopp begrüßt Sie am Mikrofon. Tja, wie berichten die Medien über Corona und wie sind Sie mit dieser Berichterstattung zufrieden? Das ist die Frage an Sie und Sie können ab sofort anrufen. Folgende Telefonnummer ist für Sie offen: 00800 4464 4464. Das wiederhole ich gleich nochmal. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Vielleicht Ihre Telefonnummer dazu, dann haben wir die Möglichkeit, Sie zurück anzurufen. Oder direkt 00800 4464 4464. Die Nummer des Hörertelefons für die heutige Ausgabe der Lebenszeit. Ist es zu viel? Ist es zu einseitig? Was ist Ihre Meinung? Wie berichten die Medien über Corona? Professor Klaus Meyer, mein Studiogast, einer meiner beiden Studiogäste heute am Telefon. Guten Morgen zunächst.
Ja, schönen guten Morgen aus Eichstätt.
Sind Sie noch ein analoger Zeitungsleser? Wie ist es Ihnen heute Morgen gegangen, ehe ich Sie vorstelle in Ihrer Profession?
Also die Zeitung, ich lese zwei Zeitungen am Morgen und die Zeitungen, die ich gelesen habe, haben durchaus schon größer das Corona-Thema gefahren. Unter anderem ist in Überschriften davon zu lesen, dass wir einen neuen Höchststand haben. Also die Wasserstandsmeldungen der Flutkatastrophe gehen weiter.
Ja, die ist weiter da, auch in meiner Zeitung, einer Regionalzeitung für den Raum Köln. Höchststand bei Infektionen, aber R-Wert sinkt. Wie gesagt, aber klein und überragend natürlich, wen wundert's, Biden und Trump. Ja. Professor Dr. Klaus Meyer, Professor für Journalistik und Journalismusforschung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt seit 9 Jahren. Machen Sie das dort zusammen mit Ihrem Schweizer Kollegen Vinzenz Weiß? Haben Sie die Corona-Berichterstattung ja beobachtet und allerhand empirisch fundierte Ergebnisse da zusammengefasst? Ganz kurz vielleicht zum Auftakt. Welches Bild ergibt denn Ihre Forschung zur Arbeit der Medien?
Also wir haben ja überwiegend die Situation im März, April unter die Lupe genommen, damals noch nicht so gut empirisch erforscht, aber das ist dann ein paar Monate später mit einer umfassenden Studie der Universität Zürich auch bestätigt worden. Was wir kritisiert haben, war der Umgang mit Zahlen. Wir haben gesagt, es fehlt eine vielfältige Auseinandersetzung. Wir haben beklagt, dass Virologen als unfehlbare Medienstars dargestellt werden. Und dann haben wir auch beklagt, die Macht der Bilder, die Einzelfälle, die dramatischen Einzelfälle, die stark überbetont worden sind, gerade in dieser ersten Phase.
Da müssen wir dann auf jeden Fall gleich nochmal drüber reden. Also Sie meinen die Bilder aus Bergamo seinerzeit, vielleicht auch die aus New York, wo man die großen Leichenaufbahrungshallen gesehen hat. Professor Klaus Meyer, ich darf Ihnen vorstellen, aber ich gehe davon aus, dass Sie sich kennen. Professor Johanna Haberer. Guten Morgen, Frau Haberer.
Guten Morgen, Herr Stopp.
Theologin sind Sie, Journalistin. Frau Haberer lehrt christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, also Medienwissenschaftlerin. Ich glaube, Sie sind auch Vizepräsidentin der Uni in Erlangen-Nürnberg. Und Sie haben die Handwerker bei sich zu Hause, deswegen mussten Sie zum Nachbarn ausweichen,
ja,
nicht wahr?
Wenn Sie jetzt aber trotzdem was hören, dann ist es das Gebore, ja.
Das Gebore. Aber schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, an der Lebenszeit im Deutschlandfunk teilzunehmen. Denn Ihre Meinung und Ihre Expertise interessiert uns. Sie haben, wenn ich mir das richtig notiert habe, mal gesagt, das ganze Schlechtgerede des öffentlich-rechtlichen Systems hat sich selbstevident widerlegt. Was meinen Sie damit?
Nun, wir hatten ja die langen Jahre, jetzt 2-3 Jahre auch AfD getrieben, die Debatte, ob man öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch braucht und in welchem Umfang man ihn braucht. Und ich fand schon, dass in dem gerade März, April, Mai 2020 in dieser Corona-Krise der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine ganz wichtige Funktion auch des Lagerfeuers, auch des ritualisierten Beruhigens der Menschen gespielt hat, einfach durch Berichterstattung beruhigen und in einer gewissen Weise auch auf dem Laufenden halten und die Gesellschaft zusammenhüten. Ich glaube, dass er diese Funktion in dieser Zeit sehr gut erfüllt hat. Man kann natürlich immer rechts und links Abstriche machen, aber man hat gemerkt, wir haben da ein System, das stabil die Informationsqualität im Lande auf einem gewissen Level hält.
Frau Haberer, bei der Gelegenheit, mir flattern nämlich schon die Meinungen unserer Hörerinnen und Hörer auf den Tisch. Susanne Schwinn schreibt unter anderem, kommen sich die Nachrichtensprecher nicht langsam blöd vor, immer die gleichen Formulierungen vorzulesen, vor allem montags. Ist das gemeint, was Sie mit Ritualisierung bezeichnen?
Das ist auch ein bisschen gemeint. Ich meine, wenn Sie sich erinnern, war natürlich auch diese ganzen Spezials und Extras, als die Corona-Krise in Anführungsstrichen in die Höhe ging, da hat man dann tagelang den leeren Platz in Rom, den leeren Platz in Paris, den leeren Platz in London. Überall stand ein Reporter auf dem leeren Platz und hat gezeigt, wie die Leute zu Hause bleiben. Mhm. Auch das waren sozusagen sich ständig wiederholende Bilder. Aber ich weiß auch, dass dann beklagt wurde und auch wissenschaftlich fundiert beklagt wurde, dass es an Vielfalt fehlte und dass es eben eine ritualisierte Wiederholung war. Aber gleichzeitig war dieses menschliche Bedürfnis und dieses anthropologische Bedürfnis, ich will mal wissen, wie es den anderen geht und wie schaut es denn woanders aus, das war dann trotzdem befriedigt. Also wie gesagt, ich sehe sozusagen journalistisch die Ambivalenz, die Frage nach der Berichterstattung, sehe aber gleichzeitig aber die Auswirkung auf die Psyche der Zuschauer und der Gesellschaft, wenn man das kollektiv nennen kann. Und da hatte das etwas Beruhigendes durch die Ritualisierung. Ja.
Frau Haberer, Herr Mayer, Sie kennen sich miteinander. Ich möchte keine Frontlinie aufmachen, aber Frau Haberer, sind Sie eher dem Lager zuzurechnen, dass der Meinung ist, insgesamt haben die Medien eigentlich ganz gut und kompetent informiert, Frau Haberer?
Ich bin dieser Meinung, ja. Ich bin dieser Meinung, dass wir insgesamt in der Vielfalt der Medien, die wir zugänglich haben als Bürger, sind wir gut informiert worden. Ja? Wir können über Krisenpunkten reden oder wir können über Schwächen reden. Bin ich gerne dabei, mit dem Kollegen Mayer zu reden. Die andere Sache ist aber, wenn man es aufs Große und Ganze sieht, glaube ich, dass wir seriös und gut informiert worden sind. Also ich habe auch meine Anfragen, die können wir nachher drüber reden, aber wenn Sie das Große und Ganze meinen, würde ich sagen, das Muster sieht schon ganz gut aus für unsere deutschen Medien.
Herr Mayer, Sie haben ja, wie soll ich sagen, diese Zweiteilung aufgemacht, die Rolle der Medien, speziell in der Corona-Berichterstattung. Einmal auf der einen Seite nachrichtlich und weiterleitend, das nennen Sie, glaube ich, das Frühwarnsystem, die Frühwarnfunktion des Journalismus, und auf der anderen Seite die recherchierende Distanz. Ihre Bestandsaufnahme, wo befindet sich der Journalismus, wenn wir das so allgemein sagen können, zunächst mal in Deutschland im November 2020?
Ja, wir können das sehr gut vergleichen mit der ersten Phase. Diese Studie, die ich schon erwähnt habe, die tausende von Artikeln untersucht hat, die hat, ich zitiere, herausgefunden, dass in der Phase vor dem Lockdown die Medien geholfen haben, den Lockdown kommunikativ vorzubereiten, aber wenig dazu beigetragen haben, mögliche Entscheidungen und Folgen des Lockdowns im Vorfeld kritisch abzuwägen. Das war die Phase im März. Wir können das etwas relativieren für die jetzige Phase. Wir finden jetzt ein breites Spektrum an Meinungen im Journalismus. Wir finden ein breites Spektrum an Eigeninteressen, zum Beispiel Klinikvertreter, Ärzteverbände werden permanent zitiert, aber wir finden noch kaum Recherche. Recherche gibt es, aber die setzt sich seltsamerweise einfach nicht so richtig durch. Da können wir später auch noch drüber sprechen.
Sollen wir mal unseren Hörerinnen und Hörern den Vortritt lassen, schon an dieser Stelle. Am Telefon Matthias Vogt. Guten Morgen, Herr Vogt.
Schönen guten Morgen, hallo.
Sie sind Ingenieur in Leverkusen, 31 Jahre alt, haben gehört, gerade mitverfolgt, was die beiden Damen und Herren gesagt haben. Herr Mayer meinte gerade, es gibt mittlerweile ein breites Spektrum an Meinungen. Finden Sie das in den Medien, die Sie konsumieren, ein breites Spektrum an Meinungen? Wie fühlen Sie sich informiert?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, und da spreche ich, glaube ich, auch für meinen Alters- und Bekanntenkreis, den ich selber kenne. Also ich bin selber kein Journalismus- oder Wirtschaftswissenschaftler. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die Berichterstattung relativ einseitig vonstatten geht. Ich selber konsumiere nicht nur öffentlich-rechtliche Medien, TV eher weniger, Radio ein bisschen mehr, dadurch, dass ich beruflich auch viel im Auto sitze. Da gibt es natürlich noch Social Media wie Facebook, wo dann auch diverse Zeitungsartikel digitaler Art dann auch verlinkt sind, aber zum Teil dann auch die Zeitungsartikel separat aufgezählt. YouTube, Telegram inzwischen, das sind ja alles Medien, die uns zur Verfügung stehen. Und gerade in Öffentlich-Rechtlichen habe ich das Gefühl, und das teilen auch viele in meinem Umkreis, dass die Berichterstattung sehr einseitig ist. Es hat sich über die Monate jetzt eine Angst aufgebaut, eine Panik zum Teil, die, naja, wie soll ich sagen, zum Teil gar nicht mehr argumentativ beschrieben werden kann von den Betroffenen. Und da, finde ich, gilt es, diese jetzt peu à peu abzubauen mit den richtigen Blickwinkeln auf die Zahlen, Daten, Fakten. Mhm.
Frau Haberer, finden Sie diese Angst auch, bleiben wir mal vielleicht beim Beispiel öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen, können Sie das nachvollziehen, was Matthias Vogt, 31 Jahre, sagt?
Nee, das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Also ich kann das nachvollziehen bei den Boulevardmedien, kann das nachvollziehen bei meiner täglichen Bildlektüre, wo man den Eindruck hat, welche Panik soll ich denn jetzt wieder haben? Habe aber den Eindruck, dass im Bereich der ganzen großen Zeitungslandschaft und im Bereich auch der öffentlich-rechtlichen Medien es sich inzwischen so eine gewisse Vielfalt auch herausstellt. Ich glaube, dass wir über die Tagesaktualitäten meistens inzwischen online informiert sind. Auch die großen Zeitungen. Also ich glaube, dass Corona sozusagen mit den Tagesaktualitäten oder Stundenaktualitäten in die Online-Medien gewandert sind. Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben eine gewisse, sie haben eine gewisse Pflicht, den Bürger zu informieren, wie es mit seiner Gesundheit heute steht. Und das möglichst präzise und nachprüfbar. Und dass sie dann jeden Tag einen Nachrichtenblock haben, wo sie sagen, es steht übrigens heute so und es steht so, das ist ihre Aufgabe. Mhm. Also ich sehe jetzt eigentlich nicht so sehr, ich sehe die Panik, sehe ich bei den Boulevardmedien, wie gesagt, aber ich sehe sie bei diesem stabilen System eher nicht.
Mit der Bild-Zeitung haben Sie sich ja intensiv beschäftigt. Herr Mayer, Ihre Meinung, ich möchte Sie miteinander ins Gespräch bringen.
Ja, also ich bin grundsätzlich schon einer Meinung mit Frau Haberer, aber was jetzt so die Details betrifft, muss ich schon deutlich widersprechen. Ich gebe Herrn Vogt durchaus recht, was die Angst betrifft. Es gab in dieser Woche eine Studie der R&V-Versicherungen zum Thema die Ängste der Deutschen. Und da haben 32% der Menschen geantwortet, dass sie Angst haben, schlimmer an Corona zu erkranken. Genauso in einer anderen Frage haben auch 32% gesagt, dass sie Angst haben grundsätzlich vor schwerer Erkrankung. Das ist eine völlig absurde Diskrepanz. Also das Risiko an Corona zu erkranken ist deutlich, deutlich geringer als an anderen Krankheiten schwer zu erkranken. Und ich denke schon, dass das allgemeine Berichterstattungsspektrum auch der Öffentlich-Rechtlichen in den Schlagzeilen zum Beispiel durchaus daran mitschuld ist. Ich kann ja heute mal eine Schlagzeile zitieren vom Bayerischen Rundfunk in der BR24-App, ist jetzt mal ein anderes Bundesland. Da steht drüber, überdurchschnittlich viele Corona-Patienten auf Intensivstationen. Das ist die Überschrift. Und dann liest man und liest man und liest man. Und am Ende steht dann, dass in Bayern 8,4% der Menschen auf Intensivstationen positiv auf Corona getestet sind. Die Überschrift hat sich auf zwei Fälle bezogen, die da hochgechast worden sind. Also das ist nur ein Beispiel. Ich kann Ihnen sehr viele Beispiele nennen. Wir erleben momentan wirklich eine gewisse Hysterisierung statt ein Frühwarnsystem auf Fakten.
Hätten Sie denn, Herr Mayer, frage ich jetzt mal gleich zurück, hätten Sie sozusagen eine konstruktive Lösung, wie man auf der einen Seite die Verantwortung trägt, dass man eine Bevölkerung davor warnt, dass es so etwas wie einen Ausbruch gibt und auf der anderen Seite aber keine Panik macht, also oder keine keine Angst macht. Also wie soll man da konstruktiv berichten und nicht auf von der einen Seite oder anderen Seite vom Pferd fallen? Da wäre ich gerne an einer konstruktiven Empfehlung interessiert.
Ja, also ich hätte zwei Vorschläge. Der eine Vorschlag ist, dass man einfach abrüstet in den Formulierungen. Das Beispiel, das ich gerade genannt habe, ist deutlich überzogen. Es gibt viele Beispiele dafür. Und der andere Punkt ist, dass wir die Recherche stärker betonen. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Am Wochenende gab es etliche dpa-Meldungen, die groß in den Medien waren. Da hat die bayerische Staatsregierung Zahlen genannt, über 100 Menschen werden beatmet in Bayern, an Corona-Erkrankte. Dann hat der Bayerische Rundfunk recherchiert, die BR Rechercheredaktion, eine sehr gute Redaktion, hat herausgefunden, dass das irreführende Zahlen waren, eine falsche Statistik und dass die Zahl ungefähr genau bei der Hälfte liegt. Das hat der BR dann kurz vermeldet am Montag, aber das ist komplett untergegangen in den Meldungen. Recherche setzt sich in normalen Zeiten durchaus durch im Nachrichtenjournalismus, aber jetzt eben nicht, das verschwindet dann sofort.
Matthias Vogt, wenn Sie das hören, was Herr Mayer sagt, was Frau Haberer sagt, und Sie schalten dann doch mal das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein und sehen fast jeden Tag Herrn Söder. Wie wirkt das auf Sie?
Ja gut, den Herrn Söder kannte ich in der Vergangenheit eigentlich nur aus irgendwie Eröffnungen von diversen Volksfesten und Bierbörsen. Jetzt inzwischen führt er natürlich den Kampf gegen den unsichtbaren Feind. Das ist natürlich schon ziemlich extrem, aber auch nochmal darauf zurückzukommen, was Frau Haberer eben gesagt hat. Ja, wir müssen die Bevölkerung informieren oder wir im Sinne, die Öffentlich-Rechtlichen müssen das tun. Auch ganz konkret und ganz objektiv. Aber da frage ich mich wiederum und die Frage kann ich dann auch zurückgeben. Ist es dann richtig, über eine Zahl zu sprechen, die de facto nicht richtig ist? Wir reden über Neuinfektionen. Es sind ja de facto positive PCR-Tests. Ein positiv Getesteter, das wissen wir auch alle inzwischen, ist ja kein Infizierter und erst recht kein Kranker, meistens in der Tagesschau auch hinterlegt mit einem Intensivbett, was dann ja auch irreführend ist, wo fünf mürrisch guckende Ärzte um den schwerkranken Patienten herumstehen. Das ist eine Art und Weise, wie informiert wird. Da bin ich bei Ihnen. Also richtig informieren, ja, aber es gibt ja auch positive Neuigkeiten, wie zum Beispiel die Krankenhausauslastung, meinen Recherchen zufolge zumindest, ist genauso hoch wie in den letzten Jahren zuvor. Wir haben absolut keine Übersterblichkeit. Einer der bekanntesten Professoren der Welt hat jetzt auch eine Studie rausgebracht, die besagt, dass die Mortalität, also die Wahrscheinlichkeit, wenn man infiziert ist mit dem Virus, daran zu sterben, 0,2% beträgt, was einer mittelschweren Grippe entspricht. Das sind ja alles gute Neuigkeiten, das sind positive Nachrichten. Warum werden diese denn nicht kommuniziert, dass die Leute jetzt endlich nach Monaten anfangen können, diese Angst abzubauen, die sich ja entkoppelt hat?
Herr Mayer, das ist ja im Grunde die Frage oder der Ruf nach dem sogenannten konstruktiven Journalismus. Haben wir den selten gesehen, seit es Corona gibt?
Also zunächst muss ich Herrn Vogt absolut recht geben. Ich finde es sehr gut, wie Sie es beschrieben haben. Ich kann noch ergänzen, die Zahl der belegten Intensivbetten ist in den letzten 6 Wochen überhaupt nicht gestiegen. Im Gegenteil, sogar ein bisschen zurückgegangen. Aber es wird immer wieder die Zahl genannt, wie viele von diesen Menschen positiv getestet sind. Das heißt dann halt Corona-Patienten. Aber Sie haben korrekt gesagt, positiv getestet. Ja, zum konstruktiven Journalismus. Ich finde, wir haben gerade im Lokal- und Regionaljournalismus sehr viel gesehen an konstruktiven Beiträgen. Also zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, Zeitungen, aber auch Radiosender haben Hilfen organisiert, haben letztlich auch Mutmachergeschichten gebracht. Wie kommt man durch diese Krise? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei der Mainpost in Würzburg gesehen, eine große Geschichte. Wie schafft man es, diesen November-Blues, der jedes Jahr kommt, zu überwinden, wenn jetzt auch noch der Corona-Blues dazukommt? Psychiater, Psychologen werden interviewt, wie man es schafft, wie man mit mehr Rationalität und mit wenig Panik halt durch diese Krise auch kommt. Also das wäre eben der wünschenswerte konstruktive Journalismus, natürlich gepaart mit faktisch korrekten Zahlen und recherchierten Sachen, dass also nicht alles, was von den Regierungen verkündet wird, einfach fraglos hingenommen wird.
Aber das würde ja auch konstruktiv. Ja, würde ja aber bedeuten, dass wir eine viel größere Vielfalt womöglich auch an Sachverständigen, an Menschen, die was wissen über ihr Metier, in den Medien zu Wort kommen lassen. Frau Haberer, sehen Sie das oder täuscht der Eindruck, den viele Hörerinnen und Hörer mir hier ins Studio schicken? Es sind eigentlich immer dieselben und das ist eine Handvoll, die Talkshows und die Nachrichtenspalten beherrschen.
Also der Eindruck, der ist sicherlich bis, sagen wir mal, Juni einschließlich richtig. Ich erlebe, dass die Vielfalt jetzt auch wächst und dass sich eine gewisse, dass man auf jeden Fall auch den Diskurs führt unter den verschiedenen Wissenschaftlern. Aber man merkt auch so ein bisschen, und das ist vielleicht das, was Sie mit der Einfallslosigkeit beschreiben, dass dieser Ausnahmezustand jetzt so ein bisschen der Dauerzustand geworden ist für die Journalisten. Und da merkt man, dass es eine gewisse Müdigkeit, finde ich, also auch was die Fantasie betrifft. Und ich würde Herrn Mayer ganz deutlich zustimmen, dass ich den Eindruck habe, dass gerade eben in den Regionen das, was man sich so gewünscht hat, auf der anderen Seite neben der korrekten Information über die Bedrohungslage, hat man sich gewünscht, die Frage nach Solidarität, nach Lösungen, nach guten Beispielen, also dieser konstruktive Journalismus. Und da habe ich den Eindruck, der kommt jetzt langsam, dass man sich lösungsorientiert fragt, wenn man die Zeit liest oder Spiegel weniger, aber auch Wochenzeitungen, die langfristiger recherchieren. Da hat man den Eindruck, da wird Stück für Stück dann werden die Themen aufbereitet und man hat den Eindruck, man bekommt sozusagen an die Hand auch Handlungsorientierungen als Bürger.
Matthias Vogt, wir haben nur noch eine Dreiviertelminute bis zu den Nachrichten. Trotzdem kurz die Frage, in welchen Medien haben Sie sich heute früh womöglich bereits informiert über das Corona-Geschehen?
Ehrlich gesagt hatte ich heute Morgen noch gar nicht so viel Zeit, weil ich relativ mit meiner Arbeit beschäftigt war. Ja, was ich aber regelmäßig mache, divi.de ist eine sehr gute Seite, wo man die Krankenhausauslastung zum Beispiel prüfen kann. Das ist etwas, das ich auch regelmäßig prüfe, um einfach up-to-date zu sein, wie wir dastehen. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich bisher wirklich zeitlich noch nicht dazu gekommen.
Und jetzt nehmen wir Sie auch noch in Beschlag, Matthias Vogt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Haben Sie denn noch ein bisschen Zeit nach den Nachrichten, dass wir Sie noch in der Diskussion behalten können?
Jawohl.
Ja, prima. Also, wir diskutieren, meine Damen und Herren, und gleich greifen Sie dann ein über das Thema, wie die Medien über Corona berichten. Ist es zu viel, zu stark, zu einseitig? Welche ist Ihre Meinung? 00800 4464 4464, die Telefonnummer, die Sie ab sofort anrufen können. Oder eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Damit kommen Sie auch sofort zu mir ins Studio. Wir sind weiter mitten in der Diskussion zur Art und Weise, wie die Medien, ich gebe zu, das ist natürlich pauschal, wir werden mal versuchen, es auch ein bisschen aufzudröseln, über Corona berichten. Ist diese Art der Berichterstattung zu einseitig oder nicht? Die Mail von Senta Schwarz aus Hannover erreicht mich. Sie sagt, generell fühle ich mich gut informiert, aber ich hätte mir gewünscht, öfter einmal anerkannte und renommierte Wissenschaftler zu hören, die beim Thema Corona nicht die Mainstream-Meinung vertreten, beziehungsweise unseren epidemiologischen Umgang mit der Pandemie kritisch sehen, gern auch in Form von Streitgesprächen unter Fachkollegen, Epidemiologen, Virologen und so weiter. Das ist mir in den meisten Medien zu kurz gekommen, schreibt Senta Schwarz aus Hannover. Thea Dorn, die Schriftstellerin, hat sich gestern in der Zeit geäußert mit einem Appell. Deshalb, so schreibt sie, liebe verantwortliche Journalisten, geben Sie seriösen Wissenschaftlern, die momentan wie Abweichler wirken, in ihrer Berichterstattung noch mehr Raum. Das ist der Appell von Thea Dorn. Hans Pieper, Hörer, der uns, den Deutschlandfunk, hört und 32 Jahre alt ist und sich jetzt in unsere Diskussion einschaltet. Bitte, Herr Pieper.
Schönen guten Tag. Ich konsumiere am liebsten Medien übers Netz in schriftlicher Form. Und was ich da vermisse, ist dieses einen Schritt zurückgehen und einen langen Bericht haben, in dem einmal aufgeworfen wird, was wissen wir und was wissen wir nicht. Es gibt viele widersprüchliche Informationen zur Pandemie und immer wieder Fortschritte von Studien. Und das, diesen Schritt zurücknehmen und nicht tagesaktuell berichten und nicht emotionalisiert berichten, sondern irgendwo einmal zusammengeschrieben haben, was wissen wir denn, wie infektiös ist es, wissen wir was über die Deutsche Bahn, wie gefährlich ist Zugfahren und so weiter, dass man sich selbst immer wieder auf Stand bringen kann und seine eigene Risikoabschätzung vornehmen kann. Das wäre mir sehr wichtig, weil ich das so in der Form nicht gefunden habe. Das ist es dann, wenn in Gesprächen mit Podcasts, mit Wissenschaftlern, aber diese Zusammenstellung fehlt. Und was mich dann besonders ärgert, ab und zu finde ich sowas und dann ist es hinter einer Paywall versteckt. Mhm. Und ich finde es bei diesem Thema moralisch geboten, solche Artikel nicht hinter die Paywall zu packen.
Matthias Vogt, der Sie ähnlich alt sind, nämlich 31 Jahre wie der Hörer Hans Pieper, haben Sie denn da einen Tipp für unseren Hörer? Woraus nehmen Sie diese von Herrn Pieper gewünschte übersichtliche Berichterstattung? Gibt es das in Ihrem Erleben?
Naja, das ist wirklich schwierig. Also das ist wirklich nicht ganz trivial. Es ist wichtig, alle Blickwinkel zu sehen. Nicht nur die Blickwinkel, weil der Blickwinkel auf die Wahrheit natürlich auch immer wieder zu einer anderen Aussage führen kann, sondern auch alle Meinungen zu hören. Und deshalb, glaube ich, gibt es nicht das richtige Medium, wie ich es zunächst sagte. Also die Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich eine Möglichkeit, neben Social Media, YouTube, Telegram, eigener Internetrecherche, ich sprach gerade divi.de an, oder sich die tagesaktuellen Infektionszahlen und so weiter anzugucken. Ich glaube, man muss wirklich aus verschiedenen Richtungen gucken, um sich dann wirklich seine eigene Meinung bilden zu können. Aber ganz genau, also ich kann das auch nachvollziehen, was der Herr Pieper gerade gesagt hat hier. Es ist extrem schwierig, sich wirklich, wenn man auf die digitalen Medien, auf die Boulevardpresse, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen, wenn man sich darauf stürzt, wo wirklich nur über die Neuinfektionszahlen gesprochen wird, die ja de facto
ist das nicht gerade, ja, Herr Mayer, ist das nicht gerade das Problem, dass wir, wie viele Hörerinnen und Hörer sagen, eine geradezu Fixierung auf Zahlen, auf Daten, auf Tabellen haben?
Ja, leider fixiert sich die Politik ja auch auf Zahlen, Daten. Also die politischen Maßnahmen werden ja immer mit Zahlen gerechtfertigt. Insofern muss der Journalismus diese Zahlen auch nennen, aber er müsste sie eben auch hinterfragen, einordnen und vielfältiger darstellen, wie Herr Vogt das ja auch gesagt hat.
Aber ist der Journalismus, Frau Haberer, da nicht überfordert? Das Ganze ist doch so komplex, das Geschehen. Und wir erwarten doch da vom einordnenden Journalisten ein vollkommenes Aufgehen in der Materie und auch ein Wissen.
Ja, also ich glaube, dass wir inzwischen schon eine Lernkurve beobachten können. Wir können sie bei den, also es ist ja, wir haben ja ein Dreieck sozusagen in der Kommunikation zwischen Politik, Wissenschaft und Journalismus. Und man kann beobachten, dass eben die am Anfang wirklich fehlende Vielfalt langsam eintritt, aber man muss natürlich suchen. Und da bin ich wirklich voll bei Herrn Pieper und Herrn Vogt. Es gab vereinzelt Seiten, ich weiß, in der Süddeutschen, es war in der Zeit vereint, was wissen wir, was wissen wir nicht, richtig so Seiten mit großer Überschrift, mit Stichworten, und da wurde das gezeigt. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass das immer wieder gemacht wird, weil die Lernkurve tatsächlich auch der Wissenschaften muss dokumentiert werden. Und ich bin vollkommen, ich glaube, es war Herr Vogt, der gesagt hat, solche Informationen dürfen nicht hinter die Paywall. Die müssen für die Bürger, weil es um ihre Gesundheit geht und weil es auch wirtschaftlich um alle angehende Debatte geht, die müssten vor die Paywall. Ich denke aber gleichzeitig auch noch, dass wir auch schwarze Löcher haben oder blinde Flecken haben in diesem ganzen Bereich, was eigentlich dieses Corona-Geschehen mit, ich sage jetzt mal, der Seele macht oder mit der Psychen macht. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Diese Zahlenfixiertheit gehört auf der einen Seite natürlich interpretiert, und dazu, wir haben Wissenschaftsredaktionen in allen großen, guten Zeitungen und überall. Da kann man verlangen, dass sie tatsächlich in der Lage sind, diese Zahlen auch zu kontextualisieren und zu interpretieren.
Ja, das, bitte Sie zunächst noch, führen Sie zu Ende, bitte.
Ja. Aber die andere Seite, was macht es sozusagen mit den Stimmungen, mit den Gefühlen, was macht es mit den Seelen der Menschen? Wir haben eine total körper- und zahlenfixierte Berichterstattung. Und an dieser Stelle würde ich gerne weiterdenken mit den Hörern und Hörerinnen.
Bei Hans Pieper bedanken wir uns. Er hat das Thema Paywall gerade ins Gespräch gebracht. Vielen Dank für diesen Hinweis und für Ihre mahnenden Worte. Es schreibt Professor Bernd Overwien aus Berlin: Für mich sind die öffentlich-rechtlichen Medien ein wesentlicher Ankerpunkt für demokratisch geführte Diskussionen in Deutschland. Er ist also sehr zufrieden. Jakob Zackel: Mir war die Berichterstattung gerade im Frühjahr und Sommer zu unkritisch gegenüber der Regierung, gerade was die Einschränkung von Grundrechten angeht. Es wird mir zu wenig über die wirtschaftlichen Folgen berichtet. Mir kommen die Schicksale der Selbstständigen zu kurz. Kritiker werden mir zu schnell in die Nazi- oder Aluhut-Ecke gedrängt. Das ist die Meinung von Jakob Zackel. Herr Mayer, es wird auch immer noch ab und zu der Vorwurf laut, ich ich vergröbere das jetzt, dass die Medien zumindest in der Anfangszeit willfährige Vollstrecker der politischen Vorgaben waren. Haben Sie das so beobachtet? Die Politik möchte warnen und die Medien werden instrumentalisiert, um die Bevölkerung auf harte Zeiten vorzubereiten.
Also in der Anfangszeit war das definitiv so, aber man kann das auch rechtfertigen und letztlich auch gutheißen, weil gerade in dieser ersten Situation ja wahnsinnig viel Unsicherheit geherrscht hat und wir nicht wussten, wie schlimm dieses Virus ist, das da auf uns zukommt. Und da muss man schon erstmal auch warnen und vorsichtig sein. Aber jetzt sind wir halt 7 bis 8 Monate danach. Wir haben viel Erfahrung gesammelt in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die Medizin hat viel Erfahrung gesammelt. Wir wissen viel über dieses Virus. Also jetzt könnten wir langsam mal einstellen, dass wir immer den ganzen Tag in jeder Nachricht warnen müssen. Wenn wir uns die Debatte anschauen, die wir gerade jetzt in den Nachrichten gehört haben, die gerade im Bundestag auch läuft, zu diesem neuen Infektionsschutzgesetz, da heißt es jetzt immer in den Nachrichten heute, Ziel der Parlamentarier ist es, dass die neuen Maßnahmen vor Gericht Bestand haben. Das finde ich extrem absurd. Die Gerichte haben sich jetzt als Hüter des Grundgesetzes und unserer Grundrechte immer wieder als einzige Hüter gezeigt. Und jetzt geht es darum, wie kann man die praktisch austricksen, damit die Regierung alles machen kann künftig. Also ich möchte nur immer wieder mal warnen vor dem autoritären Staat. Das ist wirklich eine sehr schwierige Situation, gerade in der wir sind. Wenn wir solche Gesetze dann auch machen, um die Gerichte auszuhebeln, dann befinden wir uns da auf keinem guten Weg der Demokratie.
Christine Emming ruft an, auch aus Berlin. Frau Emming, vielleicht kriegen wir Ihre Wortmeldung gerade noch rein, bevor uns Matthias Vogt dann verlassen muss. Sie haben sich mit der Rolle der sozialen Medien im Informationshaushalt beschäftigt. Frau Emming, können Sie mich hören?
Ja, guten Tag.
Frau Emming, Sie sind auf der Antenne, wir hören Ihnen gerne zu. Was möchten Sie beitragen zum Gespräch?
Ja, also mir geht es darum, dass die Eigenverantwortlichkeit der Bürger und Bürgerinnen nicht nur für die Haltung in Corona-Zeiten gilt, sondern auch in der Auslese ihrer Informationen. Wenn sich Menschen ausschließlich von sozialen Medien ernähren, wie ich das nenne, kann es nur zu fürchterlichen, gruseligen Ergebnissen führen, weil sich da eben jeder breit macht und so weiter. Das kennt man ja alles. Und ich würde da wirklich appellieren daran, dass die Möglichkeiten, die ja alle vorhanden sind, sich bei konstruktiv arbeitenden Redaktionen zu informieren, ob das nun Deutschlandfunk ist, die Süddeutsche Zeitung oder Phoenix. Wir können das alle machen und wir sollten es mehr nutzen und wir sollten dazu mehr aufrufen. Wir sehen das ja auch in den USA, wohin das führt.
Frau Emming, vielen Dank. Gibt mir die Möglichkeit, Matthias Vogt, 31 Jahre, mal zu fragen. In Ihrer Vernetzung mit Ihrer Altersgruppe spielen die sozialen Medien da eine große Rolle. Tauschen Sie sich darin aus über die Informationen, über das Wissen Corona betreffend?
Jein. Also es gibt diverse Blickwinkel, die man gar nicht anders abfrühstücken kann. Also ich bin ganz der Meinung meiner Vorrednerin, dass man sich nicht nur darauf stützen sollte. Also man muss alle Meinungen hören, davon bin ich felsenfest überzeugt, um sich eine eigene bilden zu können. Aber ganz genau, also wirklich in den sozialen Medien gibt es Leute, Nobelpreisträger, Wissenschaftler, die regierungskritische oder ich sag mal Corona-kritische Äußerungen von sich geben, die man sonst gar nicht mitkriegt. Und ich bin der Meinung, die sollte man auch hören. Und da gehe ich wiederum auf die E-Mail von der Hörerin, deren Namen ich leider vergessen habe, zurück. Und das wäre doch mal ein schönes Szenario, dass man wirklich die Mediziner, Epidemiologen der einen Partei, der kritischen Partei, vielleicht auch irgendwie, ich sag mal, moralisch-ethnische Wissenschaftler mit dazu holt, die dann auch die Kollateralschäden mit aufführen, Wirtschaftswissenschaftler, wie viele Leute sind denn arbeitslos geworden, nicht wie viele haben sich neu infiziert und. Also dass man wirklich eine ganzheitliche Ansicht dieser Diskussion nachverfolgt.
Das ist interessant. Fehlt mir so ein bisschen. Ja, da schreiben uns Hörerinnen und Hörer mit dem Verweis auf Servus TV. Interessanter Aspekt, die ein Corona-Quartett veranstalten, in dem es offenbar heterogener zugeht. Das ist noch ein Format, was Sie wahrscheinlich gar nicht kennen, Herr Vogt.
Nee, kennt er nicht. Nee.
Gut, dieses nur, weil wir geschrieben wurden, Servus TV, also auch die medienfinanzierten Medien leisten ihren Beitrag und teilweise könnten da umgekehrt, so heißt es weiter, die Öffentlich-Rechtlichen auch mal was lernen, nämlich breite Informationen bereitzustellen, ohne diesen belehrenden Charakter zu haben. Herr Vogt, wir bedanken uns bei Ihnen und überlassen Sie Ihre Arbeit als Ingenieur. Danke, dass Sie mitgemacht haben heute in der Ausgabe Lebenszeit hier im Deutschlandfunk, die sich eben mit dem Thema beschäftigt, wie die Medien über Corona berichten. Danke und angenehmen Tag noch Ihnen. Dann schreibt uns Bruder Franziskus aus dem Kloster St. Michael zu Berlin. Was mich immer wieder stutzig macht, die Wichtigkeit der Lage des Sports, meiner Ansicht nach zuweilen unangemessen hoch. Das haben wir in verschiedenen Rückmeldungen schon bekommen, dass auch in den Hauptnachrichtensendungen im Fernsehen es drei Themen gibt. Corona, Wahlkampf in den USA, aber dann sofort der Sport mit. Frau Haberer, Ihre Ansicht, ist das angemessen, unangemessen? Entsteht hier nicht eine ganz interessante Gewichtung in der Rangfolge der Wichtigkeit der Themen?
Ja, das stimmt. Also das hat der Bruder aus Berlin richtig beobachtet. Hat aber vermutlich damit zu tun, dass natürlich die Einschaltquoten bei Bundesliga oder bei Champions League so hoch sind, dass die jeweiligen Redaktionen davon ausgehen müssen, dass es auch von hohem Interesse ist, in welchem Zustand sozusagen das Spiel stattfindet. Also ich habe ein gewisses Verständnis dafür, muss aber auf der anderen Seite sagen, es gibt eine Relevanzgewichtung an der Stelle, die eine Schieflage bietet. Mhm. Da hat er. Aber ich wollte noch was zu den Diskussionssendungen sagen. Mir ist aufgefallen, vor allem in den, sagen wir mal, bis Juli etwa, dass man plötzlich bei Anne Will oder wo auch immer den Eindruck hatte, oder Maischberger, man hatte den Eindruck, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, ich habe schon fast aufgehört, die anzugucken, dass die Leute wirklich daran interessiert waren, was der andere sagt. Mhm. Es war nicht dieses Abhaken von Meinungen, die sozusagen als Bild unten drunter liefen, der ist dieser Meinung und er bleibt auch dieser Meinung in dieser Sendung, sondern man hatte den Eindruck, dass die Leute einander zuhörten, Politiker, Virologen, natürlich ja, etwas einseitig, die Virologen, aber man hatte den Eindruck, man will voneinander lernen und das würde ich mir für die Zukunft so sehr wünschen.
Herr Mayer, Sie merken sich alles, was Sie sagen möchten. Muss ich auch nochmal zum Sport gleich fragen. Aber ganz schnell, weil Tobias Leu ruft an, der hat wenig Akku. Ganz kurz, Herr Mayer.
Darf ich kurz zum Thema Sport sagen? Ich kann das nachvollziehen, was Sie gesagt haben, aber Sie müssen natürlich auch die Millionen Fußballfans berücksichtigen, genau, die sagen, jetzt muss ich schon auf so viel verzichten. Bitte nehmt mir nicht auch noch den Fußball. Genau.
Also das ist ein bisschen ein Trostpflaster. Und wenn man schon wegen der Beschränkungen nicht ins eigene Fitnessstudio gehen kann, dann ist die Beschäftigung mit dem Sport wenigstens gemütlich von der Couch aus möglich. Ja. Jetzt aber zu Tobias Leu, vielleicht hält der Akku noch. Wir hören Ihnen zu, Herr Leu.
Ja, für mich war das ja auch das, was ich eben geschrieben hatte, gerade am Anfang sehr, also eine sehr einseitige Berichterstattung. Und ich habe das damals gemerkt, ich wollte mich einfach mehr informieren und habe angefangen zu recherchieren, halt loszugoogeln. Und tatsächlich war ich da an einem Punkt, wo ich, wenn ich eine breite Vielfalt haben wollte, dann ganz schnell auf irgendwelchen Schwurbler-Seiten, den KenFMs dieser Welt gelandet bin. Und das ist tatsächlich für mich also kein Lob an genau diese, sondern eher ein Armutszeugnis an die Medienlandschaft, zumindest Anfang des Jahres. Weil wenn ich eben so gerade, ne, was der andere Hörer vorhin erzählt hatte, der Yolandis von Stanford, der halt damals auch schon gesagt hat, naja, lass uns doch mal die Mortalität anschauen. Wenn ich mir solche Informationen eben nicht in den großen Medien wiedergespiegelt bekomme und dann bei KenFM lande und zum Glück das für mich einordnen konnte, was die da noch alles hinten mit drangepackt haben an diese Infos, dann ist das natürlich sehr gefährlich, weil nicht jeder kann und will das so einordnen und sagen, ja, okay, passieren eben, die verbinden die richtigen Informationen oder den Diskurs noch mit ganz anderen Verschwörungstheorien. Ja. Und es war bei mir damals im März, April schon so, dass dann irgendwann YouTube und Facebook anfingen, mir Gruppen vorzuschlagen, wo irgendwelche Reichskriegsflaggen da waren und so. Und da hat der Algorithmus eigentlich das vorweggenommen, was wir vor ein paar Wochen in Berlin gesehen haben, dass dann normale Menschen auf einmal mit Leuten unterwegs waren, was ja eigentlich überhaupt nicht geht. Mhm.
Herr Mayer, Herr Loi, vielen Dank. Schnell an die Ladestation mit Ihrem Handy. Hauptsache, die Batterie fürs Radio reicht noch oder wo auch immer Sie uns hören. Den Deutschlandfunk heute hier in der Lebenszeit mit dem Thema der Art und Weise, wie Medien über Corona berichten. Das, was Tobias Loi gerade, Herr Mayer, gesagt hat, läuft ja darauf hinaus, dass verantwortlicher Journalismus zusammenführen muss, Überblick haben muss, um dann dem Hörer, dem Zuschauer ein Menü anzubieten, aufgrund dessen er sich selbst dann seine eigene Meinung und Anschauung bilden kann. Dafür sind die Öffentlich-Rechtlichen im Grunde da. Jetzt nochmal zurück. Erfüllen Sie diesen Anspruch im Moment?
Also grundsätzlich erfüllen Sie diesen Anspruch definitiv. Das Spektrum an Positionen ist sehr, sehr breit geworden. Wo vielleicht wirklich ein Wunderpunkt ist, so ein blinder Fleck ist, da gebe ich Herrn Loi schon recht. Das ist dieses Spektrum, der, ich sage mal grob gesagt, Corona-Kritiker, die wurden gerade im Sommer über sehr stark in einen Topf mit den Corona-Leugnern geworfen, also mit den Extremisten in dieser Position. Politiker haben da auch dazu beigetragen, also es gab ja Politiker, die haben dann das Wort Covidioten permanent verwendet. Das sind natürlich, es ist eine gewisse Hassrede auch gegenüber diesen Menschen. Das fand ich auch überzogen und da braucht man vielleicht eher eine stärkere Ausleuchtung noch dessen, was ist noch faktenbasiert, was ist noch gut begründet und auch dass man vielleicht wirklich nochmal auch Wissenschaftler zu Wort kommen lässt. Ich glaube, das gab vorhin ja auch schon von einem Hörer, die praktisch auch faktenbasiert argumentieren, die aber dann gleich auf die Seite der Extremisten mitgeworfen werden.
Ja, Frau Haberer, wir tendieren natürlich als Zuschauer und Zuhörer dazu, uns möglichst in die sicheren Arme einer gesicherten Meinung zu geben. Und von der weichen wir dann auch wenig ab. Also das Hören, das Sehen der gegenteiligen Meinung wird wahrscheinlich bei mir, wenn ich meine Meinung mal gebildet habe, wenig bewirken, oder doch?
Ich meine, das ist ja genau die Aufgabe des Journalismus, dass sie sanft, aber trotzdem uns aus den Blasen unserer eigenen Gedanken rausführen. Und in der Tat, da gebe ich auch jetzt Herrn Mayer recht, dass wenn die Politiker anfangen, dann bestimmte Menschengruppen zu bashen, das ist ein ganz schlechtes Vorbild. Und ich denke, dass die Journalisten tatsächlich dann die Aufgabe haben, das zwar vielleicht zu berichten, aber das nicht nachzuvollziehen.
Ist das denn vorgekommen, Frau Haberer?
Das ist ein bisschen vorgekommen. Also Herr Mayer hat es ja zitiert, wo dann Politiker von Covidioten gesprochen haben. Und das sind Entwicklungen, da muss, glaube ich, auch der Journalismus dann ganz kritisch sein und in der Tat die vernünftigen Widersprüche oder Widersprecher zu Wort kommen lassen. Das ist vollkommen klar. Und das ist, wenn man in der Tat jetzt dann merkt, dass Leute, die dann einen gewissen Widerspruch haben, in Ecken gestellt werden, da müssten schon, und ich habe das schon auch erlebt, dass das jetzt passiert ist in verschiedenen Sendungen, dass die dann zu Wort kommen und einfach ihre Meinung sagen können, weil nur so bekommen, der Bürger, ist ja mehrfach gesagt worden, den Eindruck, dass er sich eine eigene Meinung wirklich aus der Vielfalt bilden kann.
Mhm. Aus dem Saarland ruft Heike Nickel an. Wie sehen Sie, Frau Nickel? Sind Sie im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem, was Sie über die Medien geliefert bekommen?
Ja, im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden. Ich denke, bei manchen Stellen halten sich die Medien sehr lang und sehr ausführlich auf. Gerade bei den Themen, wo es halt dann auch ein bisschen darum geht, dass vielleicht Menschen Angst kriegen vor diesem Coronavirus anstatt einfach gute Informationen gut aufbereitet zum Verhalten zu geben, was bedeutet es wirklich und was heißt es, krank zu werden und all diese Dinge. Ich hatte in meiner E-Mail ein Beispiel gebracht, dass ich angefragt wurde, also ich bin Referentin für Arbeitsschutz und diese ganze persönliche Schutzausrüstung, also Atemschutz, Masken etc., auch die Hygieneregeln und all diese Dinge, mit denen beschäftige ich mich schon seit Jahren und ich würde sagen, dass ich da doch einigermaßen Ahnung habe. Und ich wurde angefragt, Stellungnahme dazu nehmen oder eine Erklärung abzugeben zum Unterschied, wie gehe ich damit um mit dieser Mund-Nasen-Bedeckung, mit zum Atemschutz und. Und ich habe das schön differenziert aufgedröselt. Ich habe gesagt, das ist eine Mund-Nasen-Bedeckung, die hat den Sinn. So geht man damit um. Das ist ein Atemschutz. Was für wen ist der? Wer soll den tragen? Wo sind die Unterschiede und wo muss man drauf achten, wenn man es trägt?
Also Sie haben das gemacht in Ihrem Umfeld, aber das ist umgekehrt betrachtet auch das, was Ihnen fehlt in der öffentlichen Darstellung?
Genau. Also in der öffentlichen Darstellung, also der Bericht aufgrund meiner, meiner Zuarbeit sah dann ganz anders aus. Und er sah so aus wie das, was alle möglichen Medien immer rausgeschossen haben. Die Begriffe stimmten nicht übereinander. Der Sinn und Zweck war durcheinander geworfen. Da habe ich mir gedacht, warum gebe ich eine gute Fachinformation raus, ordentlich recherchiert, auch mit den Gesetzen, die wir im Arbeitsschutz haben, mit den Vorgaben, mit den technischen Regeln. Wunderbare Informationen. Und was macht dieses Medium da draus? Den letzten Mist, das kann man auch mit Copy und Paste überall rausholen. Wenn es nur darum geht, irgendwas rauszuknallen, dann mag ich mich eigentlich gar nicht mehr dazu zur Verfügung stellen. Ich hätte mir gewünscht, man hätte diese Informationen schön weit verbreitet und ordentlich ausgeführt, da hätten alle was davon gehabt.
Müsste man denn dann, Frau Nickel, und ich reiche das jetzt an Herrn Mayer weiter, die Forderung ableiten, wir brauchen, sagen wir mal, grob ausgedrückt, mehr Wissen in den Redaktionen. Es wird ja sehr oft im Moment auch gefordert, wir brauchen mehr Journalistinnen und Journalisten, die sich auskennen, also Wissenschaftsjournalisten, die vielleicht auch von der Profession her Mediziner oder Wissenschaftler sind. Herr Mayer, wie sehen Sie das?
Ja, das kann man schon fordern, nur ist das vielleicht auch ein bisschen utopisch zu fordern. Ich würde vielleicht was Praktikableres, was Pragmatischeres fordern, nämlich, dass Journalisten einfach gut recherchieren, dass sie, so wie die Hörerin gesagt hat, halt sich Expertenrat holen und den dann auch vernünftig bringen und nicht verzerrt darstellen. Da hat schlicht einfach am Handwerk gefehlt und das Handwerk braucht jeder Journalist. Da muss er kein Wissenschaftsjournalist sein, um jetzt die Hörerin da korrekt zitieren zu können.
Frau Haberer, Sie sind... Das also ist Frau Nickel.
Ich würde dazu noch ganz schnell was sagen.
Ja, bitte.
Also Frau Nickel hat was ganz Tolles jetzt beschrieben. Also jetzt will ich das Journalistenkritik nicht weitermachen, sondern ich will sagen, dass für mich jetzt auch diese Corona-Berichterstattung eine total interessante Tiefenbohrung in die Gesellschaft war. Insgesamt, man hat zum Beispiel endlich gelernt, was als Bürger, was macht denn eigentlich der Arbeitsschutz? Wie ist es denn mit dem Datenschutz? Wie ist es denn? Also rund um diese Corona-Berichterstattung hat man, wenn man das aufmerksam verfolgt hat, Berufsgruppen kennengelernt, von denen man noch nie was gehört hatte und was die machen und welche wesentlichen Aufgaben die machen. Man ist in geschlossene Räume gegangen, die man früher eigentlich nie im Kopf hatte. Insofern finde ich auch, hat schon diese Corona-Berichterstattung bei aller Kritik, hat eine tiefen Bohrung in die Ebenen der Gesellschaft.
Frau Haberer, in 5 Minuten weiter, meine Regie erinnert mich dran, es kommen die Nachrichten. Frau Nickel, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Was gibt es zu sagen über die Art und Weise, wie Medien über Corona berichten, seit die Pandemie uns heimsucht? Ich werde zugeschüttet von einer Vielzahl von Zuschriften und von Telefonanrufen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, Ihnen zu Hause unterwegs dafür. Und ich bitte um Verständnis, dass wir natürlich nicht alle aufgrund der Zahlen zu Wort kommen lassen können. Nicolas Beckenkamp aus Berlin schreibt, zu dem guten Hinweis von Frau Haberer bezüglich der Talkshows und einer neuen Diskussionskultur, die in diesen entsteht, sollte ein positiver Nebeneffekt nicht unter den Tisch fallen. Ohne Publikum und den stetig unterbrechenden Applaus kann eine ganz neue Form des Austauschs stattfinden. Eine positive Erscheinung, die durch Covid-19 auftritt und die hoffentlich auch nach der Pandemie nicht verebbt, sagt Nicolas Beckenkamp. Klaus-Peter Zillmann, ich finde nicht, dass zu viel über Corona berichtet wurde. Wer es nicht hören oder sehen will, kann ja abschalten. Aber es hat nach meinem Eindruck viel zu viel vom selben gegeben. Das stumpft ab. Besonders anstrengend finde ich, dass ich anscheinend endlose Talkshows verfolgen muss, um einige wenige neue Informationen zu bekommen. Eine Sendung mit täglich gesammelten Neuigkeiten des Tages wäre professioneller und kundenfreundlicher. Dieser Meinung ist Klaus-Peter Zillmann. Eine noch, wenn Sie, Professor Mayer und Professor Haberer, noch Geduld haben, bis Sie wieder zu Wort kommen. Anne Drüschler, sie ist Agraringenieurin. Sie bedankt sich für die Sendung heute. Als Naturwissenschaftlerin habe sie Angst, nicht Angst vor Corona, sondern vor den Maßnahmen, denen wir seit Monaten ausgesetzt sind. Und sie moniert, im Fernsehen waren immer wieder dieselben Herren Professoren zu sehen und keine oder solche kaum Kritik zu hören. Aus meiner Sicht ist die Pressefreiheit in Gefahr. Herr Mayer, Sie vielleicht zunächst. Wenn die Menschen schon träumen von Professor Drosten in der Nacht, weil er so allgegenwärtig ist in den Medien, das ist ein Zeichen wofür?
Also Herr Drosten war ja omnipräsent, vor allem jetzt im Frühjahr bis in den Sommer hinein. Jetzt erlebe ich ihn nicht mehr als so omnipräsent, aber das ist, denke ich, schon nicht gut gelaufen. Da war einfach, auch wie er dargestellt wurde, als unfehlbar praktisch, dann diese Streiterei mit der Bild-Zeitung, die dann gegen ihn geschossen hat. Das war kein guter Umgang mit Virologen an sich, muss man sagen. Aber wenn man vielleicht dieses Thema Experten noch mal ein bisschen breiter sich anschaut, wer kommt denn zu Wort und wer gibt uns Ratschläge, wer mahnt oder wer beschwichtigt sozusagen, dann beben wir ein bisschen unter, dass die allermeisten Experten ja auch ein Eigeninteresse oder eine eigene Agenda haben. Wenn Sie zum Beispiel jetzt immer wieder die Klinikverbandschefs oder die Ärzteverbandsvertreter fragen, die werden natürlich jetzt erstmal alles schlimm reden und dramatisieren, weil sie öffentliche Mittel wollen. Wir haben eine Recherche von Kontraste gesehen, dem ARD-Magazin im Sommer, dass 500 Millionen Euro Steuergelder in neue Klinikbetten geflossen ist. Es sollten 7.300 neue Intensivbetten geschaffen werden. Die hat aber niemand gefunden. Wo die stehen, wissen wir immer noch nicht. Jetzt wird wieder gefordert, dass wir neue Intensivplätze machen, dass wir Intensivbetten frei halten und dass dafür Geld fließen soll. Und das wird dann immer so dargestellt als neutrale Quelle. Ich denke, man müsste stärker doch das Eigeninteresse durch Recherche auch herausarbeiten.
Frau Haberer, Uni Erlangen-Nürnberg, bitte.
Ja, diesmal bin ich vollkommen der Meinung von Herrn Mayer. In der Tat sollte man diese Eigeninteressen auch natürlich der Wissenschaftler zeigen. Das ist es, ab und an ist es gemacht worden. Aber ich glaube schon, das ist sehr schwierig, das zu machen, wenn man einen Experten sozusagen dann als Journalist nochmal in Frage stellen muss, seine Eigeninteressen nochmal befragen, beziehungsweise den Kollegen, der sein Konkurrent ist, befragen. Bringt natürlich, wenn ich als Journalistin eine Verantwortung habe und dann aber nur vermelden kann, Leute, die es wissen müssten, sind sehr unterschiedlicher Meinung, ist natürlich für den Journalisten oder die Journalistin ein Riesendilemma, weil wir führen eine Gesellschaft in eine Zeit, in der es einfach keine eindeutigen Ergebnisse und Wahrheiten gibt. Das ist natürlich ein Lernprozess auch in das Segment der Wissenschaft, weil in der Wissenschaft gibt es keine festen Wahrheiten. Aber das wiederum einem Bürger zu vermitteln, der jetzt eigentlich danach lechzt, ist eine große Aufgabe für die Journalisten. Und ich sehe auf jeden Fall, wie schwierig es ist.
Tja, also dieses Recht oder geradezu die Pflicht, ja auch in der wissenschaftlichen Arbeit sich irren zu dürfen, fast manchmal sogar zu müssen, um dann aufgrund dieser Neuerkenntnis zu tieferer Erkenntnis zu kommen, das ist natürlich nicht so ganz leicht zu vermitteln. Ich habe deswegen Professor Drosten angesprochen, weil er den meisten Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit natürlich bekannt ist und auch in seiner Rolle. Und er eben selbst, Professor Drosten, übt umgekehrt Kritik an den Medien. Wir haben ihn einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, in dem klar wird, was ihn, Professor Drosten, in diesem Fall, glaube ich, am Fernsehen stört.
Ich habe zum Beispiel heute Morgen mal um 8 den Fernseher angemacht, was ich sonst morgens nicht tue. Und da sehe ich eine Moderatorin im Frühstücksfernsehen, die sagt, wir verbringen ja jetzt das letzte Wochenende in Freiheit. Und ich habe mich sehr erschrocken darüber. Ich finde, wenn so etwas passiert, wenn in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm als Selbstverständlichkeit mit solchen Ausdrücken gearbeitet wird, in Bewertung einer gesellschaftlich notwendigen Intervention, die doch eigentlich alle verstehen sollten, dann stimmt etwas nicht mehr. Ich habe damit ein Problem. Und ich finde, wir müssen darüber reden. Und ich finde, auch darüber müssen Wissenschaftler reden. Ich traue mich das immer noch, auch wenn ich manchmal gejagt werde von manchen Medien für diese Dinge.
Hat Professor Christian Drosten von der Charité zur Einordnung am 30. Oktober gesagt. Also da hat er diese Schleife gesehen. Herr Mayer, wir müssen uns beschäftigen eben auch mit Terminologie und mit Wortwahl. Was fällt Ihnen auf? Ist das, was Herr Drosten da moniert hat, fahrlässig vom Journalisten?
Ja, ich habe die Sendung um 8 nicht gesehen, deshalb weiß ich jetzt nicht, was die genaue Formulierung war. Ja, ich finde auch seine Formulierung natürlich schon sehr steile These. Also er hat ja die These, dass die Virologie momentan darüber zu bestimmen hat, was wir gesellschaftsweit zu beschließen haben. Ich finde, wir brauchen da schon eine breitere Diskussion und nicht nur die Laborvirologie sollte da mitreden, sondern eine Vielzahl von Experten.
Aber also die Formulierung, die Formulierung, das letzte Wochenende in Freiheit, geht das nicht ein bisschen zu weit über Tatsachenberichterstattung hinaus?
Ja, ich weiß ja nicht, was der Satz davor und der Satz danach war, wie diese Freiheit dann definiert worden ist. Also grundsätzlich hat die Kollegin da natürlich recht, dass es das letzte Wochenende war, wo mehr Freiheit gegolten hat als danach. Aber wenn sie das eingeordnet hat, welche Freiheitsrechte wir jetzt gerade eben verlieren nach diesem Wochenende, dann finde ich das korrekt. Aber das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ja, wir können das im Moment auch nicht checken, was davor und danach war. Da haben Sie vollkommen recht, Frau Haberer.
Ja, es kann auch eine ironische Bemerkung gewesen sein, also nach dem Augenzwinkern. Ja. Kann es auch gewesen sein. Aber ich gebe Herrn Mayer recht, dass der Herr Drosten natürlich immer auch in die Rolle gedrängt wurde, dass er sagen muss, was jetzt geht und was nicht. Aber er hat die Rolle natürlich auch übernommen. Da muss einfach der Widerspruch aufgemacht werden von den Journalisten. Wo ist die andere Meinung? Das ist mehrfach schon gesagt worden. Aber gerade in diesem Fall dieser Wissenschaftsgläubigkeit, die wir da haben. Also Zahlengläubigkeit, Wissenschaftsgläubigkeit, beides ist dabei aufzubrechen. Und ich habe ja schon mehrfach gesagt, wir haben da eine Lernkurve. Ich glaube auch, dass wir uns als Gesellschaft daran gewöhnen müssen. Ich glaube, das ist nicht die letzte Pandemie gewesen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir mit solchen Informationsketten umgehen lernen. Und zwar in Zukunft. Also wir haben ja immer so den Eindruck, ach, im März ist dann der Impfstoff da und dann ist es vorbei. Das, glaube ich, ist ein Irrtum. Und ich finde, dass wir auch, wir reden ja jetzt darüber, dass wir auch als Medienvertreter darüber reden müssen, wie gehen wir einfach in Zukunft konstruktiv, vielfältig mit solchen Situationen um. Diese mediale Selbstkritik, das würde ich mir wünschen, dass wir dieses nächste halbe Jahr noch stärker betreiben.
Gehört denn dazu, Professor Mayer, Ihre Meinung bitte auch die Achtsamkeit in Bezug auf bestimmte Formulierungen, um den Scheinwerfer nochmal dahin zu lenken? Also die Art und Weise, wie ich im Text oder im gesprochenen Teil etwas benenne, hat doch eine starke Auswirkung auf die Wirkung beim Zuschauer, beim Leser.
Ja, definitiv. Also wir haben das in der Sendung ja schon ein paar Mal kurz angesprochen. Also was halt momentan nicht sehr stark nervt, sind diese Formulierungen auch immer wieder von den Infizierten. Es sind positiv Getestete. Der Sportjournalismus macht das übrigens vor, ne? Weil man bei den Fußballern natürlich viele irrtümliche Positivtests jetzt gehabt hat in den letzten Wochen. Sportjournalisten wissen, dass es eben positiv Getestete sind und nicht Infizierte sind. Die Politikjournalisten folgen da immer noch dem Herrn Drosten, würde ich sagen.
Aber so Formulierungen zum Beispiel wie soziale Distanz oder zweite Welle, ist das neutral genug?
Nein, dass wir permanent schon seit April von der zweiten Welle gesprochen haben, das war einfach nur eine Panikformulierung. Also Herr Lauterbach war ja da einer der Protagonisten, der schon seit 8 Monaten von der zweiten Welle schwadroniert. Oder auch jetzt immer wieder dieser Begriff Höchststand, statt dass man sagt, die Zahl der Anstieg der Neuinfizierten geht zurück. Jetzt in diesen Tagen heißt es immer wieder Höchststand, Höchststand, Höchststand. Es ist wirklich wie bei einer Flutkatastrophe, wie wenn man den Wasserstand melden würde. Also wir haben jetzt 1,60, jetzt haben wir 1,70 und in 3 Wochen werden wir dann schon 3,20 haben und dann sind alle Keller überschwemmt und so weiter. Also es sind schon panikmachende Formulierungen, die man einfach ein bisschen zurückschrauben könnte.
Herr Schöppel in Kiel, ich glaube, Sie wollen unseren Blick ein wenig ins Ausland lenken. Wie denn?
Ja, guten Morgen an die Runde. Mein Wunsch, ich bin Deutschlandfunkhörer, neben Deutschlandfunk kommen meine Informationen aus dem Freitag und aus der Zeit und aus vielen leidenschaftlichen Diskussionen mit Freunden und Freundinnen. Mein Wunsch an den Deutschlandfunk ist, die anderen beiden Modelle mit in die Berichterstattung zu nehmen, vielleicht eine Hintergrundsendung. Schweden geht damit anders um und Südkorea geht damit anders rum. Und außerdem finde ich, dass die ärmeren Menschen bei uns in der Gesellschaft ganz deutlich viel heftiger gesundheitsmäßig und auch einkommensmäßig und sonst was von Covid und all den Maßnahmen bedroht sind. diese drei Punkte, finde ich, müssten mit in die Diskussion. Und der vierte Punkt, der philosophische Punkt, wir Alten, ich sag das mal so mit Absicht, wir Alten werden geschützt und die Lebenschancen der jüngeren Generation werden gewaltig eingeschränkt. Und das finde ich auch noch ein Punkt, der auf der philosophischen und politischen Ebene diskutiert werden müsste.
Und das ist das,
das sind meine vier Punkte.
Herr Schöppel, und das ist das, was Sie eben sich wünschen von den Medien. Ich darf dazu sagen, und 77 Jahre. Auch von uns. Wir bemühen uns natürlich sehr. Wenngleich wir jetzt natürlich nicht unser eigenes Programm da unter die Lupe nehmen, von dem wir natürlich hoffen, dass wir diesen Bedürfnissen auch entgegenkommen. Aber Sie haben recht und ich frage Herrn Mayer, die sozialen Verwerfungen, die ausgelöst werden durch die Maßnahmen gegen Corona, finden die Ihrer Ansicht nach zu wenig statt in den Medien, die Diskussion darüber?
Also auch da muss man ein bisschen differenzieren. Ich gebe Herrn Schöppel grundsätzlich absolut recht. Wo das zu wenig der Fall ist, das ist einfach in den überregionalen Nachrichtensendungen und Nachrichtenmeldungen, auch Sondersendungen, wo wir es schon finden, wo wir eine Vielfalt finden, auch bei den Maßnahmen, bei den Betroffenen, auch bei schwächeren Menschen, die betroffen sind. Das ist, denke ich, schon bei den lokalen und regionalen Medien passiert in den vergangenen Monaten und passiert jetzt auch immer noch. Aber man muss das immer wieder anmahnen, diese Vielfalt der Auswirkungen auch zu thematisieren.
Frau Haberer, das in diese Richtung hatten Sie ja schon eingangs unserer Sendung argumentiert.
Ja, und ich habe natürlich auch für dieses Thema für einen konstruktiven Journalismus geworben. Ich meine, das ist sicherlich den Hörern so gefühlt bekannt, dass natürlich die journalistischen Narrationen sind halt Heldennarrationen, sind Skandalnarrationen, sind Negativitätsnarrationen. Also eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, weil dann die Leute halt gebannt hingucken. Und wenn dann besonders auch noch es um meine Gesundheit geht, ich glaube, dann sind die Bürger natürlich immer von jeder negativen Wasserstandsmeldung fasziniert. Aber im Grunde genommen müssten Journalisten sich an der Stelle in eine Richtung, die wir vielleicht jetzt Friedensjournalismus nennen oder so, bewegen und sagen, jetzt lass uns doch mal von dem Schielen auf die Quote weggehen, auf die Quote oder auf die Auflagenzahlen weggehen und für diesen gesundheitsrelevanten Teil wirklich versuchen, mal zu verzichten auf diese ganze Negativitätsnarrationen. Ja. Das wäre dringend nötig und das wäre auch für den Boulevard dringend nötig.
Die Negativitätsnarrationen, das merken wir uns als Stichwort. Herrn Schöppel will ich danken nach Kiel. Und fast hätte ich jetzt gesagt, bleiben Sie gesund. Das ist etwas, diese Formulierung, an der sich Harald Martenstein, den lesen Sie ab und zu im Zeitmagazin, gerieben hat. Er schreibt, ich will das nicht ständig hören, dass die Gesundheit bedroht ist. Ein gewisser Rest an Lebensqualität dient vermutlich dem Infektionsschutz. So hat er sich darüber in seiner Glosse geäußert. Herr Schöppel, bleiben Sie trotzdem gesund. Wir gehen weiter nach Frankfurt. Stefan Dischinger, worauf wollen Sie uns bringen?
Ja, also ich finde, dass die übliche Sensationsberichterstattung in den Medien bei einem solchen Langläuferthema wie Corona jetzt an seine Grenzen kommt.
Ja.
Man kann nicht jeden Tag immer wieder aufs Neue sagen, also heute sind 20.000 neu erkrankt, die Zahlen sind aktuell sehr hoch und 150 gestorben. Wenn ich das Tag für Tag höre, dann stumpfe ich da irgendwann ab.
Mhm.
Man braucht nicht die Sensation, sondern man muss bei so einem Langläuferthema sich mehr um Fakten kümmern und eine informierende Berichterstattung, dass das Ganze überhaupt dann noch interessant bleibt. Aber möglicherweise kommt damit dann das eine oder andere Medium an seine Grenzen oder ist dafür nicht richtig aufgestellt. Ich kann das im Internet beobachten. Da geht es oft darum, immer schneller, immer lauter, immer schlimmer irgendwas zu berichten, damit man sich überhaupt noch Gehör verschafft in der Medienkonkurrenz, das finde ich bei so einem Thema wie Corona auch unpassend. Also ich schreibe mir jeden Tag die Corona-Zahlen auf, die Infektionszahlen und bilde dann beispielsweise einen 7-Tages-Durchschnitt oder vergleiche den Wert mit der Vorwoche und da kann ich also schon sehen, dass die Zahlen deutlich zurückgehen. Zumindest das Wachstum und der Trend ist erkennbar, dass wir da jetzt sicher bald die Kurve schaffen werden. Und
Also wäre so ein Plädoyer für mehr Gelassenheit, Herr Dischinger?
Nein, also nicht mehr Gelassenheit. Ich würde zumindest sagen, dass die verkündeten Maßnahmen, dieser Teil-Lockdown, dass man sagt, man soll einfach nicht weiter rausgehen und mal 2, 3, 4 Wochen zu Hause bleiben und dem Virus keine Chance geben, sich einen neuen Wirt zu suchen, dass das der Hintergrund des Ganzen, der ganzen jetzt verkündeten Maßnahmen ist und nicht anfangen, darüber zu streiten, ob jetzt Gaststätten offen sein dürfen und Museen und.
Wenngleich natürlich, Herr Dischinger, wir haben verstanden, auf was Sie unsere Diskussion lenken wollen, wenngleich natürlich diese Schicksale, von denen, wie viele sagen, nicht genug die Rede ist, die Einzelschicksale der Solo-Selbstständigen zum Beispiel oder der gesamten Kulturbranche, vielen Menschen, Herr Mayer, Ihre Beobachtung zu wenig vorkommt?
Ja, also wir haben ja in der Sendung jetzt schon öfter gesagt, dass wir durchaus schon, wenn wir das, die ganze Medienlandschaft uns anschauen, eine große Vielfalt haben und dass das auch deutlich besser geworden ist. Also im März, April waren einzelne Bereiche durchaus zu wenig beleuchtet, aber es ist immer ein bisschen ein Problem, diese ganze Medienlandschaft im Blick zu behalten. Und wenn wir halt gerade jetzt mal 3 Tage Medien konsumieren, die das nicht zum Thema haben, was wir uns wünschen würden, dann dürfen wir jetzt auch nicht vorschnell Kritik üben. Da muss ich jetzt auch vielleicht ein bisschen bremsen. Sie merken, ich bin da auch hin und her gerissen. Es ist eine komplexe Geschichte einfach. Ne?
Vielleicht hat auch deswegen der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen nach einer Mail von Dorothea Mikolai aus Trier gesagt, es handelt sich hier nicht um eine Pandemie, sondern auch um eine Infodemie. Ich kann das nicht verifizieren, was aber Bernhard Pörksen, der ist ja Medienprofessor in Tübingen, gesagt hat, ich selbst habe hohen Respekt vor den Leistungen seriöser Medien in Zeiten der Pandemie, aber mir fehlt die globale Draufsicht, der Adlerblick. Und er fordert weiter wörtlich einen informierten Streit und spricht da von der Echtzeithektik und dem totalen Jetzt der Infektionskurven. Das wäre, so meint Professor Pörksen, schlicht diskursfeindlich. So vielleicht so dieser Ausflug. Was haben wir noch bei Herrn Dischinger? Bedanke ich mich, dass er angerufen hat und seine Meinung hier in der Lebenszeit zur Kenntnis gegeben hat. Es meldet sich Jakob Altschner, der ist 24 Jahre alt, lebt in Osnabrück und, aha, so lese ich, ist für einen Lokalradiosender tätig. Und er schreibt, mir widerstrebt es vollkommen, wie einseitig die Berichterstattung zum Thema Corona ist, auch wenn es sich gerade um eine Ausnahmesituation handelt. Gerade dann halte ich es für unbedingt notwendig, den Grundsatz von Hajo Friedrichs zu befolgen. Und der heißt, ein guter Journalist macht sich mit keiner Meinung gemein, auch nicht mit einer guten. Das lernt jeder Hospitant am ersten Tag. Das schreibt Jakob Altschner, Radiojournalist, 24 Jahre alt. Frau Haberer, haben Sie als Beobachterin des medialen Outputs die Grenzüberschreitung womöglich an der einen oder anderen Stelle erlebt, dass Journalisten ihre eigene Meinung, ihre eigene Werthaltung zu stark mit hineinbringen in ihre Art und Weise zu berichten?
Nee, ich habe erlebt, da reden wir aber wirklich auch vom März und April, dass man den Eindruck hatte, jeder hatte so, Politiker wie auch Journalisten hatten so viel Angst, etwas Falsches zu sagen und dann möglicherweise eben mitzuhelfen, Verhältnisse wie in Bergamo zu schaffen, dass man tatsächlich in eine gewisse Starre verfallen ist und die Politiker geschont hat und all die Fragen, die jetzt mit Menschenwürde und Menschenrechten und Bürgerrechten zu tun hat, erstmal zurückgestellt hat. Das hat sich aber ehrlich gesagt alles gegeben. Wir haben wirklich eine deutliche Vielfalt und auch, wie Pörksen sagte, wir haben auch diesen Schnappatem Journalismus, den er beschrieben hat, auch den haben wir eigentlich überwunden. Aber die Frage ist tatsächlich, wie macht man jetzt weiter, wie geht man in die Zukunft und welche Bereiche hat man ausgelassen? Und da möchte ich dann schon nochmal sagen, dass wir in dieser sehr, Wissenschaftstechnik bezogenen Gesellschaft und auch die Diskurse laufen, Wissenschafts- und Technik bezogen und Zahlen bezogen, doch mal die andere Seite noch mal groß machen. Ich habe ziemlich viele Kontakte zu alten Leuten, die Rieseneinsamkeitsprobleme haben, auch jetzt wieder. Und was ist passiert, dass man irgendwann mal gesagt hat, also Seelsorger zum Beispiel oder Psychologen in Krankenhäusern sind nicht systemrelevant. Da sieht man doch, dass eine gewisse Fokussierung und Engführung auf Daten und Fakten passiert. Und da würde ich mir Erzählungen wünschen, die das weiten, die weichen Themen nochmal deutlich machen, weil ich glaube, es hilft zur Immunwerdung oder zur Resistenz gegenüber Viren, wenn man auch psychisch gestärkt wird. Mhm.
Aber was genau ist jetzt eine Erzählung? Und da muss ich jetzt Herrn Meyer nochmal fragen, denn Hörerinnen und Hörer sagen mir, fragen Sie Herrn Meyer doch nochmal nach seiner Einordnung der schrecklichen Bilder damals aus Bergamo, der Särge zum Beispiel. War das gut? War das richtig? War das verwerflich? Wird es sowas wieder geben?
Also die Berichterstattung war eine Katastrophe damals. Das wurde ja nicht eingeordnet. Die Särge wurden gezeigt, dann wurden die weinenden Krankenpfleger oder Ärztinnen vorgeführt, wie sie sagen, passt auf, es wird euch auch bald so gehen. Dann kam der Schnitt, dann kam das Interview mit den Virologen. Ja, da kann man ja dann keine kritischen Fragen mehr stellen. Es war gerade in der Anfangszeit, wurde nicht recherchiert über das Gesundheitssystem in Italien und warum das ausgerechnet in Bergamo so ist und in Süditalien ja gar nicht oder so. Also die ganze Einordnung dieser Bilder hat gefehlt. Aber das hat sich ja definitiv verbessert. Selbst in den Sondersendungen des Öffentlich-Rechtlichen finden Sie solche Bilder jetzt heutzutage auch in den letzten Wochen nicht mehr. Da hat der Journalismus massiv dazugelernt. Es hat sich deutlich zum Besseren gewandelt.
Also eher ein positives Fazit, Herr Meyer, was Sie von sich aus ziehen würden. Wir sind auf einem guten Weg, was den Journalismus und Corona betrifft.
Also als Fazit würde ich ziehen, wir müssen mit diesem Virus noch sehr lange leben, noch viele Jahre. Und wir brauchen eine gewisse Souveränität als Gesellschaft und als Journalismus im Umgang mit dieser Krankheit. Mehr Rationalität, mehr Souveränität, nicht so diese Schnappatmung, wie es Herr Pörksen beschrieben hat, das würde ich mir wünschen.
Ja, Frau Haberer, Ihre Schlussmeinung.
Ja, und ich hatte es ja schon gesagt. Ich würde mir wünschen, dass wir sozusagen die anderen, die sozialen, wurde ja auch schon gefordert, die sozialen Effekte, die psychischen Effekte und aber auch die konstruktiven Geschichten erzählen. Also wie eine Gesellschaft auch nicht nur von denen, die sagen, den Virus gibt es nicht oder Verschwörungstheoretiker fokussieren, sondern auch diese unglaubliche Solidarität, die diese Gesellschaft gezeigt hat, auch diese Dinge zum Thema zu machen.
Johanna Haberer, Professorin für christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Haben Sie herzlichen Dank, ebenso Professor Klaus Meyer, Lehrstuhl für Journalistik an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt. Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Mitwirken. Andreas Stopp war am Mikrofon und macht Platz für Georg Ehring.